In Gottes Hand, so hat Kurt dieser Predigt, die wir heute hören, überschrieben. In mehreren Kommentaren zu diesem Psalm heißt es zu Beginn: Dies ist ein Psalm der Klagen großer Bedrängnis, ein Flehen um Hilfe im Krieg und so weiter. Und das haben wir auch gelesen. David klagt auf vielfältige Weise. Er bittet den Herrn um Hilfe aus verschiedenartigen Nöten. Aber je mehr ich diesen Psalm studierte, wurde mir klar, das wäre viel zu wenig gesagt. Ich möchte sogar sagen, der Psalm hat eine bessere Betonung, eine, die für uns viel hilfreicher ist als nur Klage und Flehen um Hilfe. David legt viel mehr Gewicht auf Vertrauen und Zuversicht in den Nöten, als dass er klagt. Ich würde den Psalm viel mehr so beschreiben: Es ist ein Ausdruck von Davids Gottvertrauen, mit dem er durch die verschiedenartigen Schwierigkeiten seines Lebens geht. David hat über allem den Wunsch, diesen Herausforderungen so zu begegnen, dass er in ihnen, oder besser trotz ihnen, zu Gottes Ehre lebt. Das ist der Punkt, an dem der Psalm Hilfe für uns ist. Er ist nicht allein Davids Gebet, sondern er wurde ja gedichtet, dass er über alle Generationen von Gottes Kindern, von seiner Kirche gesungen wird. Davids hier beschriebene Nöten sind auch unsere. So hilft uns der Psalm auch, dieselbe vertrauensvolle Haltung einzunehmen, wenn wir in gleicher Weise beschwert werden. Sicher ist das Gebet Davids aufgrund von konkreten Situationen entstanden, in denen er sich aktuell befand. Aber wir können seine Worte der Eröffnung des Psalms ebenso als eine Vorbereitung verstehen. Der Beter macht sich bereit, bestimmten Schwierigkeiten gegenüberzustehen. Er bewaffnet sich sozusagen mit Gottvertrauen und Zuversicht, um dann darauf seine Bitten vorzutragen, an die richtige Adresse und mit dem richtigen Ziel des Gebets. Und das können wir ebenso tun. Wir müssen nicht warten, bis uns die gleichen Nöte wie David treffen, bevor wir den Psalm beten. Wir können uns durch den Psalm auf das vorbereiten, was immer kommen mag. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Zukunft Schwierigkeiten in unser Leben kommen. Es ist uns als Christen nicht versprochen, dass wir in Zukunft immer gesund sein werden, dass wir keine Gegner oder Feinde haben werden, dass wir nie von Traurigkeit oder Tod getroffen werden. So können wir diese Worte in den ersten Versen für uns nehmen und so beten: Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich in deiner Gerechtigkeit. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Es gibt zwei Richtungen in diesen ersten Versen. Die eine ist der Ausdruck des Vertrauens: Herr, ich bin bei dir geborgen, du bist mein Fels der Zuflucht. Das heißt, was auch immer kommt, ich bin sicher bei meinem Gott. Und ich kann jederzeit zu ihm fliehen. Es gibt keine Bedrohung, die mich kaputt machen und von der Güte meines Gottes trennen kann, weil ich jederzeit zu ihm fliehen kann. So sagt auch der Apostel Paulus im Angesicht von großem Leid, das er erfahren hat, und im Angesicht dessen, dass alle Kinder immer wieder großes Leid erfahren mögen: Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. David beginnt sein Gebet, indem er eigentlich sagt, ich bin bereit, ich bin gewappnet, was auch kommen mag, der Herr ist da. Und David vertraute auch auf den kommenden Christus. Er sagt, der Herr ist mein Fels. Und wenn immer im Alten Testament ein Fels erwähnt wird, ist er ein Bild für Christus. Die andere Richtung, in die die ersten Verse des Psalmes gehen, ist die Bitte um Gottes Beistand, das Übel in der rechten Weise zu durchlaufen. Das kommt in diesen Worten zum Ausdruck. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich in deiner Gerechtigkeit. Um deines Namens willen führe mich und leite mich. Wenn der Beter sagt, lass mich nicht zu Schanden werden, dann meint er nicht lediglich, dass er nicht blöd dastehen möchte für sich selbst. David steht da als Repräsentant Gottes. Es geht ihm darum, dass er durch seine Not, die ihm vielleicht von Feinden bereitet wird, nicht ein schlechtes Zeugnis für seinen Gott abgibt. Das kann passieren, wenn wir angegriffen werden und dann auf ungeistliche Weise reagieren, indem wir zurückschlagen oder unsere Lippen nicht im Griff haben und böse Worte und Beleidigungen äußern. Darum bittet David, um deines Namens willen, führe mich und leite mich. Der Begriff um deines Namens willen kommt im Alten Testament oft vor. Er wird immer dann gebraucht, wenn Gott etwas tut oder um etwas gebeten wird, dass er alles tut, um sich zu verherrlichen. Er tut alles um seines großen Namens willen, das heißt, damit sein großer Name dadurch gerühmt wird. Und das ist immer das erste Motiv von Gottes Handeln. Es geht nicht zuerst darum, dass es den Leuten besser geht, dass sie ein leichteres Leben haben, sondern dass Gott seine Ehre erhält. Darum hat er sein Volk aus Ägypten befreit, ihnen das Land Kanaan gegeben und darum hat er den Christus gesandt zur Rettung des Volkes seines neuen Bundes. Deshalb betet David im Psalm und deshalb sollten auch wir mit dem Psalm beten, Herr, führe und leite mich, so dass ich in meiner Not deinem Namen Ehre mache. Lass es nicht so weit kommen, dass durch meinen Untergang oder meine sündige Reaktion, dein Name verunehrt wird. Wir finden im Psalm, meist inmitten seines Flehens um Gottes Hilfe, weitere solche Hinweise, dass David darum bemüht ist, die richtige geistliche Einstellung, den richtigen Blick auf seinen Gott zu behalten. Die Hilferufe und Klagen wechseln sich ab mit Sätzen, die die Größe und Güte Gottes bezeugen, und die auch Davids eigene Schwachheit und Sünde bekennen. David erkennt, dass seine Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit seinen Feinden auch etwas mit seiner Schuld zu tun haben. Nicht, dass die Angriffe seiner Feinde oder Krankheit eine direkte Folge seiner Sünde wären. Aber es scheint, dass er merkt, dass seine Schuld ihn hindert, im geistlichen Kampf, dass sie ihn schwach und angreifbar macht. Denn in Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft wankt durch meine Schuld. Weiter unten beschreibt er auch Glaubenszweifel. Ich dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen. Das ist eine Erfahrung, die auch wir machen können, wenn wir im teilweisen Ungehorsam leben. Die Sünde schwächt uns im Glaubenskampf. Der Feind bekommt ein leichteres Spiel. Wir sind leichter empfänglich für Gedanken, die uns vom Weg des Glaubens abbringen. Und wir fallen leichter in Zweifel, verlieren unsere persönliche Gewissheit, dass unser Gott wirklich noch mit uns ist. David kämpft darum, die volle Gewissheit und Zuversicht zurückzubekommen. Er betet, ziehe mich aus dem Netz, das sie mir gelegt haben. Das ist das Werk des Feindes, dass er ein Fangnetz auslegt, in das wir dann verstrickt werden. Er versucht ein Netz aus Unwahrheiten über Gott und uns selbst, kombiniert mit Sünde zu verstricken, das uns einfängt und aus der Geborgenheit Gottes und von der Heilsgewissheit wegziehen soll. David bittet, zieh mich heraus aus diesem Netz. Und er trotzt selber diesem Netz, indem er zu Gott sagt, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr. Du, Gott der Treue. Und weiter sagt er in derselben Haltung, ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten, doch ich vertraue auf den Herrn. Unter all diesen Stimmen und Gedanken, die ihn entmutigen wollen, wählt David das Richtige. Er hört nicht auf das, was seine Zweifel und inneren Anklagen ihm sagen. Er befiehlt seinen Geist in Gottes Hand, das heißt, er liefert sich mit seinen Sinnen und seinen Gedanken Gott aus. Er möchte, dass Gott sein Denken bestimmt und prägt. Er gibt zu, ja, da ist Schuld in meinem Leben, da sind Schwachheiten und Zweifel. Und meine Feinde nutzen das aus, wollen meinen Untergang sehen. Aber Gottes Treue ist größer. Du hast mich erlöst, ich traue auf den Herrn. Das ist es, was sich David immer wieder vor Augen hält. Das ist es, was zählt, wie es in Wirklichkeit mit David und seinem Gott steht. Vor den Menschen steht er nicht gut da, mitunter höchst zweifelhaft. Von außen betrachtet scheint er ein hoffnungsloser Fall zu sein, so wie er sich beschreibt in den Versen 12 und 14. Vor allen meinen Bedrängern bin ich zum Hohn geworden, auch meinen Nachbarn gar sehr und zum Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir. In Vergessenheit bin ich geraten, aus dem Herzen fort wie ein Toter. Ich bin wie ein verloren gegangenes Gefäß. Denn ich höre das Tuschen vieler, Schrecken ringsum, indem sie sich miteinander gegen mich zusammentun, sinnen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Das Urteil der Menschen über David scheint zu sein, der ist fertig, am Ende. Jetzt hat sich gezeigt, dass sein Glaube an diesen Gott mit ihm auch nicht helfen kann. Gebt ihm den Todesstoß. Die meisten würden an Davids Stelle wohl sagen, es hat keinen Sinn mehr. Ich komme niemals mehr aus diesem Schlamassel. Ich gebe auf. Aber David weiß es besser. Ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Gnade. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich habe dich angerufen. Mögen zu Schanden werden die Gottlosen, verstummen im Scheol. Immer wieder wechselt David ab zwischen Klage, Flehen und dem Ausdruck des Vertrauens auf Gott. Das ist das Ringen des Gläubigen um die richtige Sicht von Gott in schweren Zeiten. Seines Angriffe von Menschen, Verleumdungen, Widerspruch gegen unseren Glauben, sei es Krankheit oder Trauer, sei es Versuchung und Fall in Sünde. David beschreibt hier, dass er von all dem bedroht ist. Was aber herausragend ist, absolut wichtig, um in solchen Situationen eine geistliche Haltung zu gewinnen und zu bewahren, können wir bei David beobachten. Er kämpft diesen Kampf im Gebet und im Glauben. Er richtet sich in seiner schweren Situation direkt an den Hauptverantwortlichen. Es scheint mir, dass er dies vor allem in Vers 16 festhält. In deiner Hand sind meine Zeiten. Mein Leben ist nicht in meiner eigenen Hand. Er ist auch nicht in der Hand der Menschen, seien sie Freund oder Feind. Mein Leben, mein Geschick, meine Situation, meine Gesundheit oder Krankheit, ob die Menschen mir etwas anhaben können oder nicht, ob ich lebe oder sterbe, alles ist in Gottes Hand. Darum befehle ich auch meinen Geist, so wie David, in Gottes Hand. Hören wir nun auf ein kurzes Zwischenspiel. Während David in dieser Weise in seinem Innern und mit Gott ringt, sieht er die Realität. Er verschließt seine Augen nicht vor ihr und redet sich nicht einfach nur ein, es kommt schon gut, ist ja alles gar nicht so schlimm. Nein, er schaut seiner Not sozusagen voll in die Augen und beschreibt sie auch deutlich. Aber er hält dieser scheinbaren Übermacht die Allmacht Gottes entgegen. So erkennt er auch mehr und mehr die Realität, die über der Realität seiner persönlichen Not, seiner Gefangenschaft, seiner Gegnerschaft, seiner Schwachheit und Sünde steht. In dieser Erkenntnis mündet mehr und mehr in Gewissheit und in festes Gottvertrauen, so dass er am Ende des Psalms nur noch das Lob Gottes singt: Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen, in einer befestigten Stadt. Ich zwar dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Der Beter schaut zurück und erkennt, der Herr war mir niemals fern. Ich habe das nur so gedacht, als ich zu sehr auf das Bedrohliche schaute und zu wenig auf Gottes Größe und Macht. Mitten in der Bestürzung ließ ich mir den Blick trüben. Ich sah nur noch, was vor Augen ist. Aber jetzt erkenne ich, dass der Herr in seiner Gnade immer da war und alles unter Kontrolle hat. Was ist passiert? Wie und warum hat David diese Veränderung erfahren? Indem Gott alle seine notvollen Situationen wegnahm? Ich denke nicht. David hatte Zeit seines Lebens Feinde in nächster Nähe, ebenso Krankheit und Tod. Seine Schwachheit und Sünde beschreibt er auch immer wieder, bis zum Ende seines Lebens. Die Veränderung, die wir im Verlauf dieses Psalms sehen, sieht mir sehr ähnlich aus wie die Veränderung Hiobs. Hiobs Klage über ganz reale und schreckliche Not verwandelt sich in Lob Gottes, noch bevor seine Gesundheit und seine äußere Situation wiederhergestellt ist. Die Reihenfolge ist umgekehrt bei Hiob und bei David. Zuerst wird die Perspektive des Beters wiederhergestellt. Aber bei beiden, Hiob und David, sehen wir, dass sie zwar ohne Zurückhalten klagen und ihre Not beschreiben, aber sie gehen damit zu ihrem Gott, dem Hauptverantwortlichen, und ringen im Gebet vor Gottes Angesicht um das richtige Verständnis, die richtige Perspektive. Sie bekommen dadurch die richtige Sicht von Gott und erkennen, wie sie ihm gegenüber wirklich dastehen. Die Feinde und schweren Umstände werden am Ende gar nicht mehr erwähnt. Es steht nur noch Gott und seine Gnade da vor den Augen des Beters. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen. Ja, darauf kommt es an. Wir werden als Gottes Kinder, als sein Volk nicht verschont bleiben vor Angriffen, Verleumdungen, Krankheit, Tod, Trauer, Zweifel und in Sünde fallen. Die Welt ist ein böser und gefährlicher Ort. Wir leben in einer bösen Zeit, aber diese Zeit ist in Gottes Hand. Wir können das so sehen, weil wir seiner Gnade gewiss sind. Der himmlische Vater hat seinen Sohn gesandt, damit er unsere Sünde und alle Schwachheit, die daraus kommen, zu tragen, damit er uns vergeben kann, uns gnädig sein kann. Was brauchen wir mehr, als um diese Gnade zu wissen? Wie der Apostel Paulus schrieb an der Stelle in Römer 8, die wir bereits gelesen haben, er, der uns doch seinen Sohn gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Darum lassen wir uns ermutigen in allen Situationen, nicht auf die Situation oder auf die Bedrohungen, sondern auf den Gott zu schauen und ihn mehr und mehr zu erkennen und zu loben, der unsere Zeiten in seiner Hand hält. Und befehlen wir unseren Geist, unser Denken wünschen und motiviert sein in dieser Hand. Liebet den Herrn, alle seine Frommen. Die Treuen behütet der Herr, doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Amen.